Ich lese aus 2. Chronik 20, die Verse 1 bis 6. Und es geschah danach, da kamen die Moabiter und die Ammoniter und mit ihnen andere neben den Ammonitern, um Josaphat zu bekämpfen. Und man kam und meldete es Josaphat und sprach: Eine große Menge rückt gegen dich heran von jenseits des Toten Meeres aus Aram. Und siehe, sie sind bei Hasesontama, das ist Engedi. Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen, und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und Juda kam zusammen, um vom Herrn Hilfe zu erbitten. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Und Josaphat trat unter die Gemeinde von Juda und Jerusalem im Hause des Herrn vor dem neuen Vorhof. Und er sprach: O Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? In deiner Hand ist Kraft und Macht, und niemand kann vor dir bestehen. Ich lese weiter in 2. Chronik 20, die Verse 7 bis 15. Hast du nicht, unser Gott, die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und hast es dem Samen Abrahams, deines Freundes, gegeben auf ewige Zeiten? Sie haben sich darin niedergelassen und dir darin ein Heiligtum für deinen Namen gebaut und gesagt: Wenn Unglück über uns kommt, Schwert des Gerichts oder Pest oder Hungersnot, und wir vor dieses Haus und vor dich hintreten, denn dein Name wohnt ja in diesem Haus, und wir in unserer Not zu dir schreien, so wollest du hören und helfen. Und nun siehe, die Ammoniter und Moabiter und die vom Bergland Seir, durch deren Land zu ziehen du Israel nicht erlaubt hast, als sie aus dem Land Ägypten zogen, sondern von denen sie sich fernhielten und die sich sie nicht vertilgen durften. Siehe, diese vergelten uns das damit, dass sie kommen, um uns aus deinem Besitztum zu vertreiben, das du uns doch zum Besitz gegeben hast. Und Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist, und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Und ganz Juda stand vor dem Herrn, samt ihren Kindern, Frauen und Söhnen. Da kam der Geist des Herrn auf Jehasiel, den Sohn Zacharias, des Sohnes Benaias, des Sohnes Jehiels, des Sohnes Matanias, den Leviten von den Söhnen Asafs, mitten in der Gemeinde, und er sprach: Horcht auf, ganz Juda und ihre Einwohner von Jerusalem, und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen, denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist der Kampf.
Ja, guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr, egal wo, am Telefon, am Fernsehen, hier im Vereinshaus dabei seid heute Morgen. Es soll um Gebet gehen, um Zeit, die wir mit Gott ganz persönlich oder in Gemeinschaft verbringen. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, weil Gebet ist ein ganz, ganz wichtiges Element in unserem Leben, in unserem Glauben. Aber was ist Gebet? Zu wem beten wir? Warum beten wir? Wie soll ich beten? Kommt mein Gebet überhaupt an? Wird es erhört? Viele Fragen um Gebet, und ich möchte die einfach heute Morgen mit uns zusammen so ein bisschen durchbuchstabieren. Und ja, freue mich darauf, dass wir dieses Thema, was im Übrigen auch noch Folgegottesdienste geben wird. Es wird mehrere Teile sein. Heute ist der erste. Und ich freue mich wirklich, dass wir uns damit beschäftigen können. Ja, wenn Glaube gleich Beziehung ist, dann, ich glaube, das ist schon mal eine ganz wichtige Voraussetzung. Gebet als Begrifflichkeit ist der ganzen Menschheit auf der ganzen Erde bekannt. Die Menschheit betet zu zig verschiedenen einzelnen Gottheiten oder zu zigtausenden Göttern und Geistern und allem Möglichen. Aber was ist denn wichtig, wenn wir beten? Ist es nicht wichtig, dass wir mit einem reden, mit einem Gott reden, der gesunde Ohren hat, dass er überhaupt in der Lage ist, uns hören zu können? Und noch eins, Er muss mich doch auch hören wollen. So wie ich den Wunsch habe, mit ihm zu sprechen, sollte er doch den Wunsch haben, von mir zu hören, weil ich ihm wichtig bin. Das heißt, Gebet braucht auch schon mal eine ganz wichtige Voraussetzung, nämlich Beziehung. Und ich freue mich, dass wir hier im Vereinshaus und als Christen einen Gott haben, der mit uns Beziehung haben will. Gott, der Schöpfer, hat dieses ganze Universum geschaffen, hat mich und dich, hat die ganze Menschheit geschaffen mit einem einzigen Ziel, dass wir sein Gegenüber sein sollen, dass wir mit ihm in inniger und enger Beziehung sein sollen. Und dann ist auch klar, warum wir beten können und beten müssen, damit unsere Gottesbeziehung dann auch lebendig wird. Wenn Glaube Beziehung ist, dann ist Beten Beziehung Leben. Im Glauben treten wir in Verbindung, treten wir in Beziehung mit Gott. Und im Gebet leben wir diese Beziehung. Gebet ist mehr als ein kurzer, emotionsgeladener oder emotionsfreier Kontakt, sondern es drückt eine innige Lebens- und eine innige Liebesbeziehung aus. Es ist mehr als ein Stoßgebet, was mir eben mal über die Lippen kommt, viel mehr. Im Gebet nehme ich auch eine Erwartungshaltung ein. Ich erwarte, dass mein Gebet von Gott erhört wird und nicht ins Leere geht. Ich erwarte, dass Gott sich für mich interessiert. Durch Gebet darf Gott erwarten, dass ich mich für ihn wirklich interessiere und dass ich es ernst mit ihm meine, wenn ich mit ihm spreche. Wir können uns da vielleicht einen kleinen Vergleich machen zu einer zwischenmenschlichen Beziehung, zu einer Ehe. Und viele, die auch heute Morgen hier sitzen, sind in einer Beziehung, in einer Ehe. Was wäre eine Beziehung, was wäre eine Ehe, was wäre eine Partnerschaft, in der man nicht miteinander reden würde? Die wäre tot. Die Beziehung lebt doch gerade davon, dass man sich gegenseitig an seinem Leben Anteil nehmen lässt. Und so ist das auch zwischen Mensch und Gott. Natürlich ist das eine andere Beziehung. Es ist keine Beziehung auf Augenhöhe. Es ist die Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf. Aber um wie viel mehr, wenn wir doch von unserem Schöpfer alles erwarten dürfen, um wie viel mehr sind wir dann eingeladen, uns mit ihm in allen unseren Lebenslagen, wie der Josaphat zum Beispiel, mit ihm auszutauschen, mit ihm im Gespräch, in Verbindung zu sein, weil er uns doch gerade halten will. So eine etwas freche Frage: Teile ich mich, teile ich mein Leben mehr mit meinem Partner mit als Gott? Ich lasse das mal offen. Wenn ich eine Beziehung zu Gott haben will, muss ich ihm in meinem Leben Anteil geben. Ich muss ihn in mein Leben hereinlassen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So heißt es im Buch der Offenbarung. Und diesen Leitvers hat auch Ole Hallesby in seinem Buch vom Beten als Leitgedanken vorne reingeschrieben. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, diesen Vers mit Gebet in Verbindung zu bringen. Aber dieser Ole Hallesby, der tut genau das. Ole Hallesby ist ein Professor der Theologie gewesen, ich glaube 1869 geboren, 1961 gestorben, und er war ein Erweckungsprediger. Und er überschreibt sein Buch mit diesen Versen: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Er schreibt: Beten ist Jesus einlassen. Hier hören wir zunächst, dass es nicht unser Gebet ist, das Jesus in Bewegung setzt, sondern es ist Jesus, der uns dazu bewegt, zu beten. Er klopft an. Damit gibt er zu erkennen, dass er zu uns hinein will. Unser Gebet ist immer eine Wirkung davon, dass Jesus bei uns anklopft. Gebet ist Atemholen der Seele. Und das ist ein ganz einfaches, einleuchtendes Beispiel. Die Luft, die umgibt uns alle hier. Und wenn wir unseren Mund öffnen, dann ist das eine ganz natürliche, ja lebenswichtige Reflexion der Lunge, dass sie atmet. Und die all uns umgebende Luft strömt in uns ein, damit wir am Leben bleiben, damit wir Atem holen können. Und so ist das mit Jesus auch. Jesus, sein Heiliger Geist, umgibt uns an jedem Ort, in jedem Moment. Und wir müssen nur unser Herz öffnen, damit er in unser Leben hineinströmen kann. Und das Abendmahl im Orient war das die vertraulichste, die festlichste Form des Zusammenseins. Wenn man jetzt mal Corona ausblendet, haben meine Frau und ich die Tradition, an unserem Hochzeitstag uns mal auszuklinken und zu zweit essen zu gehen. Nicht unbedingt in der Pommesbude, fände ich gar nicht so, aber naja, wir suchen uns da was Schönes aus, wo der Tisch schön gedeckt ist und wo es Leckeres zu essen gibt. Und das ist ein ganz besonders, ja, wirklich ein festlicher, ein vertraulicher Moment der Zweisamkeit, wo man sich bei gutem Essen wirklich persönlich nahe kommen kann und sich auf sich konzentrieren kann. Und so möchte Jesus auch uns begegnen. Er möchte uns ganz vertraulich, ganz festlich, ganz nahe kommen. Und ich finde, das ist ein super schönes Bild. Zu diesem Zusammensein, zu dieser Gemeinschaft lädt uns der Schöpfer ein. Zu dieser Beziehung lädt uns unser Herr und Heiland ein, Jesus Christus. Beten bedeutet nichts weiter, ich zitiere wieder aus dem Buch, beten bedeutet nichts weiter als Jesus Zugang zu uns zu gewähren, sodass er an unsere Not herankommen kann und ihm erlauben, unsere Not zu teilen und sie zu überwinden, wenn seine Stunde gekommen ist. Jetzt können wir uns schon wieder an den Josaphat erinnern. Er, der uns das Gebet gab, kennt uns sehr gut. Er weiß, woraus wir geschaffen sind und denkt daran, dass wir Staub sind. Darum hat er das Gebet so eingerichtet, dass auch der Kraftloseste beten kann. Denn es bedeutet ja nur, sich für Jesus aufzuschließen. Dazu ist keine Kraft nötig. Das ist eine Sache des Willens, ob wir Jesus zu unserer Not einlassen wollen, ist die einzige, aber grundlegende Frage des Glaubens. Warum Not? Welche Not? Mir geht's doch gut. Ja? Geht's mir, geht's dir, geht's uns wirklich gut? Gibt es nichts, gibt's überhaupt nichts, das dein Leben überschattet, das deine eigenen Möglichkeiten übersteigt? Krankheit, Einsamkeit, Sünde, Schuld. Jesus möchte unser Heiland sein, möchte uns befreien von all unserer Not, möchte uns Heil und ewiges Leben schenken. Und hierum dürfen wir ihn unentwegt bitten, mit ihm reden im Gebet. Und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das ist ja die Notrufnummer Gottes, so haben wir es früher in der Sonntagsschule gelernt. Die Telefonnummer ist 5015, also in Psalm 50, Vers 15 stehen diese Worte. Apropos Sonntagsschule, ihr Sonntagsschulkids seid ja heute Morgen auch fleißig, hoffentlich schon an eurem Umschlag dran. Da steht eine ganz spannende Geschichte, die auch um Gebet geht. Ihr sprecht heute Morgen zu Hause genau dasselbe Thema durch und ich habe in den Umschlag reingeguckt, noch ein paar andere tolle Sachen, die ihr dann nachher zum Thema Gebet und Gebetserhörung dann rausrätseln und machen könnt. Jetzt verrate ich ja schon was. Ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit in der Sonntagsschulzeit jetzt und viel Spaß und Gottes Segen. Und übrigens nur ganz kurz, habt ihr schon mal auf der Homepage geguckt, ihr Kinder, also auf der Homepage von der Evangelischen Gemeinschaft hier in Gredenbach, guckt mal da drauf. Da könnt ihr unter der Sonntagsschule finden, was ihr schon in den letzten 2 Wochen an Themen hattet. Und auch eure Ergebnisse sind da dazu wiedergegeben, die vielen schönen Bilder, die ihr gemalt habt. Und ich bin schon ganz gespannt, was ihr heute Morgen wieder abfotografiert und auf die Homepage reinstellt. Also viel Spaß dabei und auch ihr Eltern, guckt einfach mal auf die Homepage, was eure Kids da so alles schon Tolles gemacht haben. Ja, Sonntagsschule, Kinder. Ihr seht jetzt dieses Bild. Ich finde dieses Bild sehr anrührend. Gebet ist nichts nur für Kinder. Gebet ist nicht kindisch. Aber Gebet fängt schon bei den Allerkleinsten an. Und auch jetzt sprechen meine Jungs noch dieses Gebet, also entweder sprechen sie frei oder dieses müde bin ich, geh zur Ruhe. Wenn man diese Verse alle auswendig drauf hat, da liegt so viel Wahrheit, da liegt so viel Trost und so viel Freude drin auch. Ich finde diese Kindergebete klasse. Aber bei diesen Kindergebeten muss es nicht bleiben. Ja, wir können auch als Erwachsene im Gebet wieder ganz kindlich, nicht kindisch, kindlich werden. Und das ist super, denn wir brauchen Gebet, wir brauchen Verbindung, Beziehung zu Gott, zu Jesus. Und wenn ich mir hier dieses Bild anschaue, ja, so richtig schön sieht es nicht aus, oder? Dieses dunkle, karge Kämmerlein, nicht besonders schön, arm, ja, ärmlich kann man fast sagen. Und man fragt sich automatisch, wo ist denn eigentlich der Vater? Aber die Gesichter, sie leuchten. Dieses Bild heißt übrigens das Morgengebet, ist vom Maler Epp. Die Gesichter leuchten und in diesen Gesichtern ist Zuversicht. Wenn wir uns morgens schon an Gott wenden, dann dürfen wir zuversichtlich in den Tag gehen. Von dem Allerkleinsten bis zu der Mutter, die ihr Haupt gesenkt hat, aber die trotzdem Zuversicht ausstrahlt, finde ich total anrührend, ja, muss ich so sagen. Gebet geht nämlich tiefer als alle Worte, alle unsere Worte. Es lebt in der Seele, bevor wir es in Worte kleiden können. Und es bleibt wieder in der Seele, wenn das letzte Wort des Gebets über unsere Lippen gegangen ist. Das Gebet ist eine Beschaffenheit unseres Herzens, ein Gemütszustand. Beten ist eine bestimmte Herzensstellung zu Gott, die der Himmel sofort mit einem als einen Ruf vernimmt. Und welche Beschaffenheit, welche Haltung unseres Herzens ist da gemeint, die sein muss, damit Gott unser Reden als Gebet anerkennt? Es ist genau diese Hilflosigkeit, die auch eben beim Josaphat dargestellt wurde beispielsweise, und vielleicht auch diese Hilflosigkeit dieser kleinen, armen Familie. Und es ist unser Glaube, der notwendig ist. Und ich möchte beginnen mit der Hilflosigkeit. Beten und Hilflosigkeit gehören unlöslich zusammen. Es sind sicher nur die Hilflosen, die beten können, so Hallesby. Und er schreibt weiter: Höre, mein Freund, deine Hilflosigkeit ist dein bestes Gebet. Sie ruft aus deinem Herzen besser zu Gott, zu Gottes Herzen, als alle deine Worte und formulierten Gebete. Er hört dich vom ersten Augenblick an, da dich die Hilflosigkeit ergriffen hat. Und er macht sich schon bereit, dir zu helfen. Heute wie damals, als er das hilflose und wortlose Gebet des Gichtbrüchigen hörte, der Mann, der von seinen vier Freunden zu Jesus gebracht wurde. Und als Mutter verstehst du leichter diese Seite des Gebets. Dein kleines, zartes Kind kann nicht eine einzige Bitte an dich in Worte kleiden. Und doch bittet es, so gut es kann, indem es schreit. Aber du verstehst die Bitte in seinem Schreien, ja, das Kleine braucht nicht einmal zu schreien, du brauchst es nur zu sehen in all seiner hilflosen Abhängigkeit von dir. So erreicht seine Bitte dein Mutterherz, eine Bitte, die eindringlicher ist als das lauteste Schrei, als der lauteste Schrei. Übrigens, heute ist Muttertag. Gottes Liebe, Gottes Vaterliebe ist größer noch als diese Mutterliebe. Die besten Mütter der Welt, die besten Väter der Welt können ja nur mit ihren menschlichen Möglichkeiten handeln. Aber Gott kann göttlich handeln und das hat er auch getan. Er hat das Größte getan, das größte Geschenk uns gebracht, damit wir aus unserer Hilflosigkeit, aus unserer Not herausgeholt werden können. Er hat seinen einzigen Sohn ans Kreuz schlagen lassen für unsere Schuld. Er hat stellvertretend unsere Strafe und unser Gericht übernommen und durchlitten. Und er ist auferstanden. Das Kreuz ist leer. Und er geht uns voran und bereitet uns wunderschöne Wohnungen in der Ewigkeit, in der Nähe, in der Beziehung zu Gott, zu unserem Vater. Das Gebet ist für die Hilflosen, für den hilflosen Sünder, der nicht länger vor seinem Gott flieht, der sich in diesem himmlischen Licht des Kreuzes und der Auferstehung, der in diesem himmlischen Licht stehen bleibt und es aushält und es genießt. Und von diesem Himmel her, von diesem himmlischen Herrn, sehen vielleicht viele Dinge anders aus, als von hier, von der Erde aus betrachtet. Das sind zum Beispiel die Gebetstreffen, die Gebetsstunden. Einer nach dem anderen betet, zuerst solche, die gewohnt sind, laut und in Gegenwart anderer zu beten. Sie beten gut und erbaulich. Und wenn sie Amen sagen, sind sich alle stillschweigend darüber einig, dass es ein gutes Gebet war. Auf demselben Gebetstreffen ist ein anderer, der auch gerne seine Stimme in der Versammlung von Betern erheben möchte. Er weiß, er braucht das Gebet vielleicht mehr als irgendein anderer. Indessen ist er ungewandt und es will ihm nicht glücken. Seine Gedanken sind unzusammenhängend und die Worte überstürzen sich. Zuletzt ist er so verwirrt, dass er vergisst, Amen zu sagen. Und hinterher ist er so verzweifelt über sein Gebet und über sich, dass er kaum jemanden in die Augen zu sehen wagt, nachdem das Treffen beendet ist. Ich glaube, sagt Hallesby, und ich glaube das auch, dass im Himmel ein neuer Lobgesang angestimmt wird, aus Freude darüber, einen Menschen zu hören, der wirklich zu Gott betet, weil er in seiner Hilflosigkeit keinen Rat wusste. Ja, solche Gebete machen Eindruck im Himmel. Ist das nicht mutmachend? Wir wollen und wir müssen als Gemeinde Christi ein solcher Ort sein, hier bei uns in unserem Haus, an dem jeder Gläubige sein Anliegen gerne vor Gott bringt und er sich gerne einbringt und dass er respektiert wird dass er sich respektiert weiß von seiner Gemeinde. Das wollen wir sein. Und auch wir vermeintlich Starken, wir Erwachsenen, müssen unsere Hilflosigkeit vor Gott eingestehen, ihm im Gebet begegnen und im Gebet alles abgeben, damit er helfen kann. So stark, wie wir meinen zu sein, sind wir nämlich nicht. Dann, wenn wir ihm alles abgeben in unserer Hilflosigkeit, unsere Hilflosigkeit anerkennen, dann wird aus der Not der Hilflosigkeit etwas sehr Gutes. Es wird ein neuer Stand, ein neuer Ort der Hilflosigkeit, der Abhängigkeit von Gott, unserem Vater. Es wird eine Beziehung. Nun, so Hallesby, geht die Hilflosigkeit auf neue Weise in das Gebetsleben ein. Zunächst war sie das Sturmzentrum des Gebets, das entweder den Notschrei herauspresste oder die Seele verstummen ließ. Jetzt wird das ganze Gebetsleben von Hilflosigkeit getragen. Das zerknirschte Herz weiß, dass es Gott gegenüber nichts vermag, dass es aber auch nichts weiter braucht, als sich in seine Hilflosigkeit zu finden und sich dem großen und heiligen Gott bedienen zu lassen, genau wie das kleine Kind sich von der Mutter bedienen lässt. Darum besteht Beten ganz einfach darin, Gott den ganzen Tag zu erzählen, in welcher Weise wir uns hilflos fühlen. Das Gebet wird intensiver, wenn Gottes Geist unsere Hilflosigkeit unterstreicht und wir erkennen müssen, wie ohnmächtig unsere Natur ist, zu glauben, zu lieben, zu hoffen, zu dienen, zu opfern, zu leiden, zu lesen, zu beten und gegen die Lust der Sünde zu kämpfen. Dann überspringe ich mal. Ich habe jetzt ein Blatt übersprungen, ich gucke auf die Uhr. Ich hatte mir mal das Leben des Petrus angeguckt in seiner Zeit, in der er mit Jesus unterwegs war. Und Petrus ist ja jetzt schon so ein Kerl, wa? Also der kommt einem ja schon so als starker Kerl vor und vielleicht fühlt er sich ab und zu auch mal selber so. Weil es ist hochinteressant, wenn ihr euch die Evangelien mal durchschaut, wie und wann er mit Jesus redet. Da ist auch Bitterkeit drin, da ist Not drin, da ist Hilflosigkeit drin. Da ist auch Auflehnung gegen Jesus drin. Aber Jesus antwortet ihm und er bleibt dabei. Und Petrus ist zum Fels gesetzt worden. Auch so ein starker Kerl hat in dem ganzen Spektrum, was Leben ausmacht, hat er sich an Jesus gewendet und das war auch gut so. Neben der Hilflosigkeit, da haben wir jetzt drüber gesprochen, ist eben die zweite Gesinnung der Glaube. Das ist die zweite Haltung, die wir einnehmen müssen, damit Gott unsere Worte und unser stummes Rufen als Gebet anerkennt. In Hebräer 11, Vers 6 heißt es, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glaube ist die Hilflosigkeit nur ein nutzloser Notschrei in der Nacht. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Johannes 11, Vers 40. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Matthäus 8, Vers 13. Aber er bitte im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denkt nicht, dass er etwas von Gott empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Jakobus 1, 6 bis 8. Prüfen wir uns ehrlich. Ist es nicht gerade unser Glaube, der unserem Gebet fehlt? Hallesby schreibt, der aufrichtige Beter, er zweifelt vor dem Gebet, er zweifelt während des Betens und er zweifelt nach dem Beten. Aber wir müssen und dürfen in unserem Zweifel nicht verzweifeln, denn das Wesen des Glaubens ist, zu Christus zu kommen. Merket ihr die einfachen, aber unmissverständlichen Kennzeichen eines lebendigen Glaubens. Der Mensch sieht seine Not, gibt seine Hilflosigkeit zu, geht zu Jesus, sagt ihm genau, wie schlecht es um ihn steht und legt seine Sache in Jesu Hand. Und nun können wir selbst sagen, wie viel Glauben wir haben müssen, um zu beten. Wenn wir uns in unserer Hilflosigkeit an Jesus wenden, reicht unser Glaube aus. In Markus 9 lesen wir die Geschichte vom Vater, der seinen Kranken, seinen besessenen Sohn zu Jesus bringen will. Er kommt zunächst zu den Jüngern, den übrigen Jüngern. Jesus war gerade mit dreien auf dem Berg der Verklärung und diese Jünger haben es nicht geschafft, seinen Knaben zu heilen. Und jetzt kommt Jesus zu ihm. Josaphat hatte ja ein Bild abgegeben, er hatte keinen Zweifel. Und hier haben wir jetzt ein Bild von einem zweifelnden Glauben. Der Vater kommt jetzt zu Jesus, Jesus kommt zurück vom Berg und er spricht Jesus an und sagt, wenn du kannst, Entschuldigung, wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, der Vater hatte Zweifel gegen Gott, aber auch gegen seinen Glauben. Und nun sagt der Vater genau, was er empfindet. Wenn du etwas kannst, er ist sich nicht sicher, ob Jesus helfen kann. Und Jesus begegnet ihm mit scharfen Worten des Glaubens. Ob ich etwas kann? Alles ist möglich dem, der glaubt. Da bricht der Mann zusammen. Er erkennt die Wahrheit in Jesu Wort, gleichzeitig aber auch seinen mangelnden Glauben. In diesem Augenblick steht für ihn alles auf dem Spiel. Und er weiß keinen anderen Rat, als genau zu sagen, wie Glaube und Zweifel in seinem Herz miteinander ringen. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Zunächst ist uns klar geworden, dass Gebetserhörung nicht von unseren Gefühlen und Gedanken vor, während und nach dem Gebet abhängig ist. Das Beispiel des unglücklichen Vaters in Markus 9 zeigt uns das deutlich. Seine Gefühle waren bestimmt unter Null vor, während und nach dem Gebet, also dem Gespräch mit Jesus. Die Lage schien aussichtslos. Die Jünger hatten zu heilen versucht, aber es war ihnen nicht gelungen. Dann kam Jesus und er sagte das strenge Wort vom Glauben. Ob der arme Mann, als er in seiner Not die Worte ausrief, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben, nicht alles für verloren gesehen hat. Seine Gedanken waren bestimmt nicht erhebender als seine Gefühle. Von diesen Gedanken hören wir etwas in den Worten, wenn du etwas kannst. Er war also durchaus nicht sicher, ob Jesus mehr erreichen würde als seine Jünger. Und als er durch Jesu Worte verstand, dass es auch an ihm selbst, auf ihn selbst ankam, auf seinen Glauben, wurde er noch verzweifelter. Er wusste genau, dass er innerlich zwischen Glauben und Unglauben hin und her schwankte. Ja, das ist auch was für uns. Wir machen genau die gleichen Erfahrungen, wenn wir beten. Wir schwanken auch zwischen Zweifel und Glauben hin und her. Wir sind durchaus nicht sicher, ob wir richtig beten, ob wir um etwas nach Gottes Willen bitten. Und selbst wenn wir überzeugt sind, dass wir um etwas nach Gottes Willen bitten, sind oft so wenig Ernst und Bereitschaft in unserem Gebet, dass wir aus diesem Grund an einer Erhörung zweifeln. Ja, wir empfinden es beinahe als einen Spott gegen Gott, mit solcher Gesinnung überhaupt zu beten. In solcher Zeit ist es gut zu wissen, dass unser Glaube ausreicht, wenn wir mit unserer Not nur zu Jesus gehen, um sie ihm darzubringen. Und wenn wir in unserem Herzen so viel Zweifel und so wenig Glauben sind, können wir es genauso machen wie der Vater damals bei Jesus. Wir können damit anfangen, ihm von unseren Zweifeln, von unserem schwachen Glauben, von unserer Hilflosigkeit zu erzählen. Dann wird es schon leichter und wir beten zuversichtlicher. Ich brauche mich nicht. Ich brauche mich nicht anzupassen, indem ich etwa versuche, meinen Glauben zu forcieren oder den Zweifel aus dem Herzen auszutreiben. Beides wäre aussichtslos. Ich habe vielmehr erkannt, dass ich mit jeder Sache zu Jesus kommen kann, wie schwierig sie auch sei. Ich brauche mich nicht von meinen Zweifeln und Gott Glaubensschwächen abhalten zu lassen. Ich sage ihm nur, wie schwach mein Glaube ist. Damit habe ich Jesus mein Herz geöffnet. Und nun beginnt er mein Gebet zu erhören. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören und die Tür auftun wird, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Ich hoffe, ich habe euch schon ein wenig neugierig gemacht, Gebet ganz neu zu erfahren, ganz neu darüber nachzudenken und Gebet ganz neu zu pflegen, ganz persönlich und in Gemeinschaft. Gebet, reden mit Gott, in Beziehung leben mit Jesus, das ist lebenswichtig. Hier atmet die Seele. Ich hoffe, ich habe euch neugierig gemacht auf, wie gesagt, weiter über euer Gebetsleben nachzudenken. Und ich hoffe, ich habe euch neugierig gemacht auf die weiteren Stunden, die noch zum Thema Gebet folgen werden. Ich habe übrigens nur ein winzig kleines Teil dieses Buches nur mal angerissen. Und ich hoffe natürlich, ich habe euch neugierig gemacht auf dieses Buch. Wenn ihr dieses Buch gerne mal lesen wollt, wir haben als in der Gemeindeleitung beschlossen, davon ein paar Exemplare von zu kaufen. Meldet euch bei mir, beim Simon, bei wem auch immer. Und wir stellen euch dazu zur Verfügung. Aber natürlich könnt ihr das auch im Buchhandel kaufen. Das eignet sich auch sehr gut übrigens zum Verschenken. Ja, auch da eine herzliche Einladung. Lest euch das einfach mal durch. So, ich bin fertig. Amen. Und ich bete mit uns. Vater im Himmel, hab ganz herzlichen Dank, dass du uns haben möchtest, nicht nur an deiner Seite, dass du eine innige Beziehung zu uns haben möchtest, dass du uns genau dazu erschaffen hast, dass wir im Gespräch sind, in deiner Nähe sind, dass du uns nahe kommst und wir dir nahe kommen können. Hab Dank, dass auch nachdem wir oder gerade weil wir uns von dir abgewendet haben, du deinen Sohn gesendet hast, um die Beziehung wiederherzustellen. Herr Jesus, hab Dank, dass du dieses Leid auf dich genommen hast, für uns gestorben bist, unsere Schuld, unsere Hilflosigkeit, unseren Unglauben auf dich genommen hast und versenkt hast am tiefsten Punkt, wo das Meer am tiefsten ist, wo keiner mehr auffinden kann, und dass du uns rausgezogen hast aus all unserer Not zu einer neuen, herrlichen, ewigen Perspektive. Hab Dank, dass du vorangehst und uns eine wunderschöne Wohnung im Himmel in Ewigkeit baust. Und hab auch Dank, dass wir bis dahin nicht alleine sind, sondern dass du uns dich aufschließt durch dein Wort, dass du deinen Heiligen Geist gibst, der uns deine Gedanken, deine Worte für und mit uns bekannt macht, dass wir auch jetzt in enger Beziehung mit dir leben dürfen, dass wir nicht alleine gelassen sind. Und hab Dank, dass wir uns auch als Geschwister nicht alleine gelassen fühlen müssen, sondern dass wir hier und jetzt Gemeinschaft haben dürfen, auch Gebetsgemeinschaft. Hab Dank, dass wir uns gegenseitig vor dich tragen können, damit du uns hilfst, damit du uns heilst und damit du uns ja, Seligkeit schenkst. Hab Dank, dass das keine Geschichten sind, die nur im Alten und Neuen Testament stehen und heute nicht mehr relevant sein. Nein, hab Dank, dass wir heute beten dürfen und dass du auch heute noch Gebet erhörst. Jeden Tag, jede Minute, überall. Hab Dank dafür, dass wir uns darauf ganz fest verlassen dürfen. Und so möchte ich dich bitten, geh jetzt mit jedem Einzelnen in die vorausliegende Woche und klopfe immer wieder an unsere Herzenstür, damit wir dir gerne öffnen. Amen.